Here's a spiritual insight that I will offer you. And that is that deep spiritual insights cannot be boiled down to something that can be said in a couple of minutes in response to a question. Okay? I would argue that spiritual insights are things that happen in the privacy of the individual consciousness. They can be inspired, but they cannot be communicated. That's most of our problem. And so, you know, I could blather. I'm good at that. Most of you have already experienced that fact. Okay? But could I communicate to you anything actually spiritual? No, I could give you some dogma. I'm sure I could. We could come up with a dogma, couldn't we?
Komport Nummer 359, F zum P. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 359. Komport, den ich am hoffentlich letzten empfindlich arschkalten Freitag, dem 25. Januar 2012, 2012 vor allem, 2013 aufgenommen habe. Was haben wir? It is 10:30. Jawohl, es ist empfindlich arschkalt. Aber Wettervorhersage sagt, in einer Woche wird alles wieder besser. Das Intro habe ich aus dem 69. Druiden-Podcast. Das mit den Spiritual Insights ist nicht ganz so einfach. Die Überschrift erklärt sich schon in Teil 1. Da gibt es eine Zombie-Partei. Was ihr hier nämlich auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech ohne Space. Und was ihr genau gerade jetzt hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich mal wieder die Regierung und die Wirtschaft verstaut habe. Minus 2 Grad, partly sunniger. Lieber nicht. Chillige Greetings. Die minus 2 könnten minus 3 sein, die dann windchillen spannenderweise wie minus 3. Wenn sie minus 2 sind, Comfort Level sind nämlich wie minus 6. WTF. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und was waren es noch gleich? Ach, 13 km/h aus dem South. Oder vielleicht macht er auch wieder was völlig anderes. Einfach nur, um mich zu ärgern. Aber ja. So, da hätten wir dann. Oh, irgendwer mochte das Glas in der Tür nicht und ist dagegen getreten oder durchgetreten oder whatever.
Ja, ich wäre.
Und zwar hätten wir da die Regierung, die da erstmal mit einem Zwangsetz losgeht. Weil nämlich der Bundestag am letzten Donnerstag eine neue gesetzliche Regelung zur Zwangsbehandlung psychisch Erkrankter verabschiedet hat. Unter dem Begriff Zwangsbehandlung versteht man etwa das Verabreichen von Psychopharmaka gegen den Willen der Patienten. Das neue Gesetz regelt, wann und unter welchen Umständen Patienten nämlich gegen ihren Willen behandelt werden dürfen. Erstens muss ihnen ohne Behandlung ein erheblicher gesundheitlicher Schaden drohen. Des Weiteren muss ein Richter den Schritt genehmigen und der Patient darf nicht zu Hause, sondern nur stationär behandelt werden. Nach Möglichkeit soll auch ein zweiter Arzt hinzugezogen werden. Der Bundesgerichtshof hatte derartige Zwangsbehandlungen im vergangenen Sommer gestoppt, weil er die bisherige gesetzliche Grundlage nicht für ausreichend hielt. In Deutschland werden etwa 1,2 Millionen Menschen jährlich stationär in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht. Etwa 10% von ihnen sind dort gegen ihren Willen. Wie viele auch gegen ihren Willen behandelt werden, ist bislang nicht statistisch erhoben worden. Und deswegen auch nicht bekannt. Aber ja, habe ich mir hier letzten Freitag reingeklebt. So, dann gibt es eine Plamilderung. Weil nämlich die Uni Düsseldorf die Vorwürfe gegen Frau Plavan Schervan abgemildert hätte. Nämlich anstatt von den Vorwurf Schervan habe in ihrer Doktorarbeit absichtlich getäuscht, erhebe die zuständige Promotionskommission nicht mehr, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Was erstmal so eine ziemlich dünne Behauptung ist, weil also die Absicht, die ist ja ohnehin immer nur behauptet. So. Aber ja, da war also die Aussage so, ja, dass sie da sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich plagiere jetzt mal, das werde jetzt nicht mehr vorgeworfen. Wenn es hier auch klonk, klonk macht, ist es im Zweifelsfall irgendwas Größeres, was klonk, klonk macht. Nämlich die Außerirdischen, die kommen. Ich sage es euch. Ja, ist das gleiche Geräusch wie zwei Haltestellen weiter weg. Mal gucken, ob es in zwei Haltestellen auch wieder ist. Allerdings spreche sich die Kommission weiter dafür aus, ein Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels einzuleiten, denn Plavan habe durchaus in Kauf genommen, mit ihrer Zitierweise gegen gängige Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zu verstoßen. Und nur noch mal zum Mitmeißeln, die Frau ist Bildungs- und Wissenschaftsministerin. Wenn ihr nachgewiesen wird, dass sie ihren Doktortitel zu Unrecht erhalten hat, Doktorgrad, Entschuldigung, dann kann man zumindest begründet daran zweifeln, dass sie als Wissenschaftsministerin geeignet ist. Na, wie war das, Frau Merkel? Den Herrn von und zu Gottenplack, den haben Sie ja nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt. Nun, Frau Plavan sitzt an genau der Stelle, wo dieses Argument nicht treffen kann. Ne? Von daher, ja. So, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann das Korricht, weil Ärzteorganisationen regelmäßig Korruptionsberichte abliefern sollen, fordert Unions Gesundheitsschlexperte Jens Schaban in der Dortmunder Ruhrnachricht, in den Dortmunder Ruhrnachrichten. Herr Schaban, Sie scheinen ja so drauf versessen zu sein, 9 Uhr, dass Ärzte alle Korrupte wären. Wie wäre es denn mal, wenn Sie sich persönlich hier dafür einsetzen, dass alle 2 Minuten von jedem Bundestagsabgeordneten sämtliche Nebenjobs bis auf den Cent genau inklusive identisch vollständigem Auftraggeber veröffentlicht werden? Sonst sind sie nämlich unglaubwürdig. Herr Spahn, Gerüchten zufolge arbeiten Sie für wen doch gleich neben Ihrem Bundestagsmandat? No, da war doch was. Spätestens alle 2 Jahre sollten Ärztekammern und Kassenärztliche Vereinigungen einen Bericht über Fehlverhalten unter die Verfahren vorlegen. Die Krankenkassen hatten 2010, 2011 rund 53.000 Verdachtsfälle von Fehlverhalten im Gesundheitswesen verfolgt. In den meisten Fällen ging es um Rechtsbetrug. Okay, wirft 2 Fragen auf. Wie sieht's bei Spahn aus und wie viele von den Verdachtsfällen sind denn mehr als Verdachtsfälle geblieben? Und bei wie vielen Fällen hat sich dann nach dem Verdacht auch wieder aufgehört? Das ist so ähnlich wie wenn irgendwie der Bundeskriminalgeheimdienst da die polizeiliche kriminelle Statistik fallen lässt, in der eben nur die Verdachtsfälle rumliegen, wo man dann nicht mehr nachguckt, wie viele von den Verdachtsfällen waren eigentlich Blödfug und wie viele von den Verdachtsfällen waren mehr als nur ein Verdacht. Na, also, Herr Schwan, machen Sie sich nackig und legen Sie Ihre eigenen Nebenjobs komplett auf den Tisch. So, dann ist am Sonntag mir eine Meldung in die Finger gefallen, die schon wieder heftig nach Sommerloch riecht. Hier jetzt aus der christlich zensierenden Bayerischen Union. Der Chef des Wirtschaftsausschusses im BIM-Bistag, Ernst Hinsken, fordert die Einführung von 1-Euro-Scheinen. In einem Brief an EZB-Präsident Mario Draghi begründet Hinsken dies laut Papiererzeugnis mit besonders großen Buchstaben vom Sonntag, unter anderem damit, dass 1-Euro-Scheine im Gegensatz zu Münzen in andere Währungen eingewechselt werden könnten. Papier kann man einwechseln, Münzen nicht? Komisch. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man auch Münzen einwechseln kann, wenn man das will. Na, wenn das nicht geht, dann ist das eher ein Marktversagen als ein Versagen der Bank, die den Quark drucken lässt. Aber ja. Darin sieht der CSU-Politiker große Vorteile, zum Beispiel bei der Gabe von Trinkgeldern im Ausland. Ja, nee, ist klar. Na, also, es ist Sommerloch. Wir haben da erst einen Weinanbauer, der sich beschwert hat, dass der Bundestagswein aus Frankreich kommt. Dann haben wir hier einen CSU-Politiker, der sich beschwert, dass es keine 1-Euro-Scheine gibt. Man könnte fast meinen, es gäbe nichts Wichtigeres zu tun. Nur für den Fall, dass ich es irgendwie verpasst habe, wenn wir Sommerloch haben, dann ist das Wetter aber echt empfindlich unwarm. So, dann gab es die Fuchsmahnung, weil der Herr Bimbistagsabgeordnete Fuchs, der für eine Geheimdienstfirma nebengejobbt hat, nämlich es immer noch nicht ertragen kann, wenn er mal eine Woche nicht in den Nachrichten auftaucht. Und deswegen taucht er jetzt auf mit einer Abmahnung, die er in Richtung Netzpolitik.org letzten Freitagabend hat werfen lassen. Na, die werfen irgendwie gerne vorm Wochenende. Und wo er dann auch wieder einen Satz mit angemäkelt hat und sich am Ende rausgestellt hat, naja, Herr Beckedahl hätte diese Unterlassungserklärung nicht zwingend unterschreiben müssen. Er hätte sich halt mal an einen Anwalt wenden müssen dafür, bevor er irgendetwas unterschreibt. So, beziehungsweise der Witz an dem Ding ist halt irgendwie Freitag 16 Uhr schlägt die Abmahnung auf mit einer Frist. Montag um 12 hat eine Antwort bei den Anwälten wieder eingegangen zu sein. Also auch wirklich so, dass man nicht so unheimlich viel Zeit hat, sich einen Anwalt zu suchen. Allerdings wirft das noch ein paar Fragen auf, wie zum Beispiel dass bei der Meldetabelle von Herrn Fuchs das ein Feld einen Namen wie GAP Solution Patrick Polize Management Consulting GmbH Darmstadt reinpasst, aber Haag Liot und Company LTD nicht reinpasst, sondern nur Haag Liot oder Klüt, wie auch immer. Plus die Frage, die der Herr Fuchs auch immer noch nirgendwo beantwortet zu haben scheint, beziehungsweise mir ist zumindest keine Antwort begegnet, was eigentlich ein Herr Bundestagsabgeordneter bei einer von Geheimdienstlern gegründeten Firma, die offiziell damit Werbung macht, so ähnliche Übungen für die Wirtschaft zu erbringen wie Geheimdienste, überhaupt zu jobben hat. Also was macht so ein Bundestagsabgeordneter für einen Geheimdienst? Und inwiefern passt es zu einem Vertreter des deutschen Volkes für einen Geheimdienst, einen ausländischen, privaten solchen tätig zu sein? Na, das sind alles Fragen, zu denen mir noch keine Antworten begegnet sind. Noch nicht mal mehr Versuche von Antworten. Aber hey. Plus, Fun Fact Nummer 2 ist, es gibt da ein Video, wo der Herr Fuchs ein Papierformular in eine Kamera hält und wenn man dann genau hinguckt, man sehen kann, dass das ein handschriftlich ausgefülltes Feld ist. Aber in Excel will er keinen Platz gehabt haben und in dem handschriftlich ausgefüllten Feld ist noch durchaus, wenn man sich ein bisschen mit Kleinschrift auskennt oder jemanden hat, der das kann, genug Platz Haag Liot und Company LTD hinzuschreiben. Das LTD muss man dummerweise hinschreiben, weil die Firma heißt, ist eine Limited in Großbritannien. Und ein Herr Fuchs, der Gerüchten zufolge auch von Juristerei ein bisschen Ahnung hätte haben sollen, könnte den Unterschied eventuell kennen. Aber, plus die Frage, die er sich auch durchaus gefallen lassen darf, wie es denn eigentlich sein kann, dass der Herr Fuchs, der ja bei kleinsten Aussageproblemen bereits seiner Anwälte auf Abgeordnetenwatch und Netzpolitik.org loslässt, wie es denn eigentlich sein kann, dass derselbe Herr Fuchs aber über Jahre nicht mitbekommen haben will, dass der Bundestag eine unwahre Tatsache behauptet über seinen Nebenjob. Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass diese unwahre Tatsachenbehauptung ihm nicht unangenehm war, weil für eine geologische Blabla-Firma nebengejobbt zu haben, ist halt nicht anrüchig. Nicht so anrüchig wie für einen Geheimdienst nebengejobbt zu haben. Na, also, Also, das sind alles noch Fragen, die sich da aufdrängen dürfen. Und da gab es auch noch irgendwie, was ist denn das hier? Die schicke Liste. Herr Fuchs sollte sich unter anderem zu folgenden Punkten noch äußern. Warum ist er als deutscher Bundestagsabgeordneter überhaupt für einen von Ex-Geheimdienstlern gegründeten Nachrichtendienst für Unternehmen tätig? Über welche Themen hat er wann geredet? Welche Kunden von Haag, Luit und Company waren dabei anwesend? Handelt es sich wirklich immer um Vorträge im eigentlichen Sinn oder hatten die Runden teilweise eher den Charakter von Beratungsrunden für einzelne Kunden? Welche Informationen hat Michael Fuchs bei Haag, Luit & Company präsentiert? Hat Herr Fuchs bei seinen Vorträgen zum Beispiel über konkrete Gesetzesvorhaben in Deutschland gesprochen? Wie viele Vorträge hielt der Mann eigentlich überhaupt bei der Firma? Für 2009 sind auf der Bundestagswebseite für die 16. Legislaturperiode nur Vorträge angegeben, ohne genaue Anzahl. Seit wann weiß Herr Fuchs von den früheren Spitzelaktionen von Haag, Luit & Company? unabhängige Nichtregierungsorganisationen und wie bewertet er diese? Was weiß der Herr Fuchs denn über das operative Geschäft von denen und wie genau kann er das beurteilen, was die Firma macht? Transparenz und Glaubwürdigkeit hat einen Namen. Abgeordnetenwatch fragt konkret, hatte Michael Fuchs im TV die Unwahrheit gesagt? Ich weiß es nicht, aber also er möchte auf jeden Fall verhindern, dass wir ihn vergessen und deswegen schickt er jetzt regelmäßig Abmahnungen. Ich hoffe bloß, dass ich nicht nächste Woche eine kriege. So, genau, das dazu. Dann Neues aus Düsseldorf, nämlich das Plafaren. Die Universität Düsseldorf eröffnet ein Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels von Bundesbildungsministerin Annette Plavan, kündigte der Vorsitzende des zuständigen Fakultätsrats Professor Bruno Bleckmann in Düsseldorf an. Das Gremium folgte damit der Empfehlung der Promotionskommission, die als Vorinstanz die Dissertation geprüft hatte. Der Fakultätsrat hatte in geheimer Abstimmung mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, also fast einstimmig, beschlossen, Frau Plavan einem ergebnisoffenen, wie die ganze Zeit betont wurde, Verfahren auszusetzen. Na, ergebnisoffen, wissen wir ja alle, heißt, dass völlig unabhängig geprüft wird. Na, dann haben Frau Plavan und irgendwelche Unionsfritzen darauf bestanden, dass dann aber noch mindestens 500 Gutachten eingeholt werden. Und sie sei sich ganz doll sicher, dass das kein Plagiat gewesen wäre. Nun möchte man ja eigentlich meinen, dass Frau Plavan bei ihrer Dissertation anwesend war, während die geschrieben wurde. Auf 80 Datenträgern und so weiter. Beziehungsweise Datenträger gab es im Jahre 1980 noch nicht so unheimlich viele. Und man möchte ja auch meinen, dass sie sich eventuell möglicherweise noch erinnern könnte, ob sie denn sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt plagiere ich mir mal eine Dissertation zusammen. Oder ob sie sich tatsächlich eine Dissertation erarbeitet hat. Na, dass sie sich vielleicht nicht mehr lebhaft daran erinnert, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass in ihrem Text doch erstaunlich viele Wiedergaben von Zweitmaterial, von Zweitliteratur auftauchen, die den Anschein nahelegen, dass sie vielleicht nicht die originalen Bücher, auf die sich die Zweitliteratur bezieht, gelesen haben könnte, sondern vielleicht gar nur die Zweitliteratur. Dass sie da nicht mehr drauf kommt, das mag man ihr noch glauben. Na, aber ja, also jetzt gibt es jedenfalls ein Verfahren, sagt die Uni. So. Soll da mal geprüft werden, ob ihr der Doktortitel nicht aberkannt werden kann.
Hier. Doch fertig. Schluss jetzt.
Was? Wenn hier so viele Hunde unterwegs sind, gehe ich mal lieber in die andere Richtung. Das sind mir nämlich zu viele Hunde hier. So, dann gibt es ein Haushaltsloch. Na? Wir erinnern uns noch alle lebhaft an die Botschaften, wie großartig der Haushalt doch wäre und dass man jetzt den ausgeglichenen Haushalt schon sofort und die Schuldenbremse auch sofort einhalten würde. Stellt sich raus, naja, nicht ganz. Weil Bundesfinanzminister Schäuble plant eine Haushaltsklausur. Diese solle Ende des Monats stattfinden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Teilnehmen sollten die Staatssekretäre aller Ministerien. Diese seien dazu aufgerufen, nicht nur Einsparungen im eigenen Haus vorzustellen, sondern auch Kürzungsvorschläge für andere Ressorts zu unterbreiten. Warum das, höre ich euch fragen. Nein, höre ich nicht, aber das wäre jetzt eine Frage, die sich mir aufdrängt und nachdem ihr hier nicht anwesend seid und mir die Frage ins Gesicht werfen könnt, werfe ich sie einfach mal in den Raum. Die Koalitionsspitzen hatten sich Anfang November darauf geeinigt, das strukturelle Defizit des Bundes bereits 2014 auf null zu senken und nicht erst 2016. Dafür fehlen aber nach Angaben des Finanzministeriums noch 6 Milliarden Euro. Also die Jubelbotschaften, von wegen man könne irgendwie einen großartigen Haushalt sofort erhalten, die sind etwas verfrüht, vorsichtig ausgedrückt. Man könnte auch von Lüge sprechen. Ist das hier nicht der Baum, unter dem ich 2011 meinen Jahresrückblick fürs Auge aufgenommen habe? Irgendwie einer von den Bäumen ist es auf jeden Fall. Egal, also ja. Na, das stellt sich also raus, das Finanzministerium braucht noch dringend ein paar Milliarden Einsparungen. Der Herr Schäuble könnte irgendwas von seinem Privatvermögen verkaufen, aber ob das 6 Milliarden einbringt, wage ich zu bezweifeln. So, dann gab es die Plafforderung, weil im Fall Plavan fordert Unionsfraktionsvize Kretschmer die Einbeziehung unabhängiger Experten. Es sei höchste Zeit, dass die Universität Düsseldorf endlich einen solchen Rat einhole, erklärte der CDU-Politiker in Berlin. Die berechtigte Kritik aus der Wissenschaft am bisherigen Vorgehen müsse beachtet werden. Wie wäre es mal damit? Frau Plavan würde auch die berechtigte Kritik von allen anderen zur Kenntnis nehmen und vielleicht feststellen, dass eine Frau, bei der Verdacht zumindest nicht offensichtlich von sich gewiesen werden kann, dass sie ihren Doktortitel zu Unrecht trägt, vielleicht nicht gerade als Ministerin für Bildung und Wissenschaft tätig sein sollte. Auf die Idee kommt irgendwie keiner. Na, aber Forderungen stellen. Also die Unionsfritzen da verlangen jetzt, die Uni solle gefälligst dies und jenes tun. Ja, schön. Herr Kretschmer, Sie möchten also selber ein Gutachten bezahlen? Das können Sie gerne tun. Die Dissertation von Frau Plavan ist ja, wenn ich da nicht völlig falsch informiert bin, nicht geheim und damit öffentlich zugänglich. Zur Not wird Frau Plavan vielleicht auch noch irgendwo ein Exemplar ausfindig machen können. Da können Sie doch selber ein Gutachten in Auftrag geben. Dann wird man ja mal sehen können, ob dieses Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass im Jahre 1980 es völlig üblich war, Bücher nicht selbst zu lesen, sondern nur Sekundärliteratur als eigene Leistung wiederzugeben. Das klingt wie eine Baustelle. Aber ja. So, dann gab es Zensuplack, weil nämlich die nach Plagiatsvorwürfen unter Druck stehende Bildungsministerin Annette Plavan Zuspruch aus dem Kabinett bekommen hat. Arbeitsministerin Zensursula von den Leyen bescheinigte ihrer Kollegin im Rückblick auf fast 8 gemeinsame Regierungsjahre, sie habe hervorragende Arbeit geleistet. Sie schätze Plavan enorm und habe sie als sehr integere Kollegin mit ganz hoher Fachkompetenz erlebt. Frau nicht mehr unbedingt Dr. Plavan verfügt übrigens außer ihrem Doktortitel nicht über einen Hochschulabschluss. Sie hat quasi als Ersatz für einen Hochschulabschluss ihren Doktortitel damals erlangt. Sollte ihr der also aberkannt werden, hätte sie kein abgeschlossenes Hochschulstudium. Na, was dann also auch nochmal die Frage in den Raum stellt, inwiefern sie denn dann überhaupt qualifiziert wäre, als Ministerin, als Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft tätig zu sein und damit anderen zu Bildenden und zu Wissenschaftenden irgendetwas vorzuschreiben. Na, und Zensursula faselt von, ja, aber sie war immer nett zu mir. Ja, das ist als Qualifikation jetzt auch nicht unbedingt besonders hinreichend. Aber so, dann gab es Hallowahn, weil Bundesbildungsministerin Annette Plavan sieht sich in der Plagiatsaffäre um ihre Dissertation auch weiter von Politik und Wissenschaft gestärkt. Sie erhalte seit Wochen derart viel Zuspruch aus der Wissenschaft, dass sie auch die Verantwortung spüre, nicht aufzugeben, sagte sie der Südwestpresse. Die Uni Düsseldorf hatte gestern ein Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels eingeleitet. Trotz Bundestagswahlkampfs sei die Opposition bisher sehr fair mit ihr umgegangen, betonte Schawan. Okay, dann kann sie die entsprechenden Briefe ja mal veröffentlichen, weil, also, ganz ehrlich, sie ist Wissenschaftsministerin. Das ist wie wenn Transilvana Koch-Merin in den Wissenschaftsausschuss des EU-Parlaments. Oh, richtig, da war mal was. Na, nur dass Transilvana Koch-Merin sich zu keinem Zeitpunkt als Wissenschaftsministerin geriert hat. Frau Plavan, jetzt wäre ein echt guter Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, ob nicht irgendein anderes Ministerium besser geeignet wäre. Na, weil der Witz ist, sie will alternativlos auch wieder in ihrem Wahlkreis kandidieren und will auch alternativlos wieder Wissenschaftsministerin nach der Wahl werden. Na, das bis zu einer eventuell irgendwann im September, ja, das 22. zeichnet sich gerade ab, Termin eine Bundestagswahl stattfinden könnte, das mag ja sein. Aber dass das Verfahren bis dahin bereits fertig abgeschlossen ist und ihre sämtlichen Klagen durch sämtliche Instanzen, die sie auch schon angekündigt hat, dann auch schon final entschieden worden wären, da habe ich mal ganz gründliche Zweifel dran. Von daher, ja. Ne, das heißt, es könnte locker passieren, dass sie dann im nächsten Bundestag wieder gewähltermaßen sitzt, auch wieder in einer nächsten Regierung, dann auch wieder vielleicht als Wissenschaftsministerin rumsitzt und ihr dann der Doktortitel weggenommen wird. Das wäre dann aber echt der Zeitpunkt, wo man dann mal sofort sie aus dem Amt entfernen müsste. Na, weil also wenn ihr das Plagiat nachgewiesen werden würde, vorausgesetzt, es würde ihr nachgewiesen, da gehe ich aber mal ganz naiv von aus, dann wäre sie auf jeden Fall nicht mehr qualifiziert. Na, dann gab es einen Brüdergriff. Und zwar ist da irgendwie gestern durch die Presse geschwappt, eine Journalistin, so man die Leute, die beim Stern arbeiten, den Journalisten nennt. Beim Stern hat er nämlich veröffentlicht, dass vor bummelig einem Jahr ein Herr Brüderle erst verbal übergriffig ihr gegenüber wurde, so sexuelle anspielungsmäßig. Und sie dann die Befürchtung hatte, dass er auch handgreiflich werden könnte. Und die Reaktion der FDP war da umso spannender, weil die Leute sich dann jetzt aufregen. Ja, warum sagt sie das denn jetzt erst? Vielleicht deswegen, weil Herr Schwafalle gerade zum Spitzenkandidings der FDP hochnominiert wird. Und ja, das sei doch aber ganz normal. Der Mann ist halt dauerbesoffen. Ja, dann ist er vielleicht nicht qualifiziert, ne? Auf die Idee könnte man vielleicht auch mal selber kommen, wobei das mit dem Dauerbesoffen hat ja noch keiner behauptet. Das ist ja immer nur so meine Interpretation seines. Also entweder hat der Mann einen Sprachfehler, einen schlimmen Sprachfehler, und möchte mal dringend in Behandlung dafür. Oder er ist halt dement oder was weiß ich. Auch dafür gibt es Behandlungen. Das qualifiziert ihn alles nicht. Aber ey. So, Wirtschaft. Da gab es erstmal Halbschleck von Samstag. Weil nämlich knapp ein Jahr nach der Pleite der Drogeriekette Schlecker nicht einmal die Hälfte der ehemaligen Mitarbeiter eine neue Stelle hat. Wie die BIMBIS-Agentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, hatten sich insgesamt 23.400 Schlecker-Beschäftigte arbeitslos gemeldet. Davon hätten 9.800 wieder einen neuen Job gefunden. Das ist nicht nur nicht mal eine Hälfte, sondern das ist eher so Regionen, naja, ein bisschen mehr als ein Drittel. 2.600 weitere seien aus Gründen wie Mutterschaft oder Eintritt ins Rentenalter nicht mehr in der Statistik erfasst. 115 frühere Schlecker-Mitarbeiter haben sich den Angaben zufolge selbstständig gemacht. Die einst größte deutsche Drogeriekette hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Oder anders ausgedrückt, ein Jahr nach der Schlecker-Insolvenz sieht es nicht so richtig großartig aus für die Leistungen der BIMBIS-Agentur für Arbeit. Aber, ja. Ach, wie überraschend. Da konnte ja niemand mit rechnen. So, dann gibt es den Managohund, weil das ist jetzt das erste Mal seit echt ganz langer Zeit, dass der Hundet mir mal nicht negativ auffällt. Arbeitgeberpräsident Hundet hat nämlich zu hohe Gehälter für Manager kritisiert. Er sagte der Zeitung Welt am Sonntag, es gebe Verhaltensweisen, die gegen moralische Regeln verstießen. So habe er kein Verständnis für extreme Gehalts- bzw. Abfindungsregelungen. Damit werde der Ruf der Wirtschaft ruiniert. Ein erfolgreicher Unternehmer dürfe durchaus im Wohlstand leben, doch gäbe es Anstandsgrenzen. Gerade in anderen Ländern würden diese bedauerlicherweise oft überschritten. Wieso nur in anderen Ländern? Ein Herr Ackermann, der nach wie viele Jahre war der jetzt dann da Chef bei der Bank, im Wesentlichen überhaupt nie mehr auch nur einen Finger bewegen können muss, weil er so viel Geld in irgendwelche Körperöffnungen geblasen bekommen hat, dass er sich sowieso nicht bewegen kann. Das ist schon absurd, aber ja. So, dann gibt es den BD-Angleich, weil der Hundert nämlich auch deutsche Unternehmen aufgefordert hat, die Löhne von Zeitarbeitern wie vereinbart anzugleichen. Es gebe bei diesem Thema Defizite bei Moral und Anstand, sagte er in der Welt am Sonntag. Inzwischen lägen tarifvertragliche Regelungen mit Zuschlägen vor, um die Löhne und Gelder stufenweise anzugleichen. Dies müsse flächendeckend angewandt werden. In den vergangenen Wochen hatten die Gewerkschaften beklagt, viele Firmen versuchten, die neuen Tarifverträge zu umgehen. Was dann irgendwie der zweite Fall von einer Aussage, der ich nicht akut widersprechen möchte, ist. Seit wann hat der Hundet mal Momente von klarem Denken? Kommt das häufiger vor bei dem? Nee. Das ist ein Einzelfall. Bedauerlicher Einzelfall. Ein Interview, wo er mal kurz nicht auf Drogen war. Oder was immer er sonst so nimmt. Dann gibt es 0,7, weil das Realeinkommen in Deutschland 2012 im Gegensatz zum Vorjahr wieder gestiegen wäre, nämlich um durchschnittlich 0,7%, teilt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Berlin mit. Gewerkschaftsnah sagt auch, bei denen sind die Zahlen eher nach unten als nach oben falsch, weil die ja kein Interesse daran haben, zu viel, wobei, die haben ein Interesse daran, zu behaupten, die Gewerkschaften hätten großartige Ergebnisse erzielt, aber ja. Aber jetzt bei meinem Brötchengeber gerade die Gewerkschaft einen auf. Ja, dann machen wir mal einen lustigen Warnstreik. Macht dem der Arbeitgeber aber auch ein echt absurd niedriges Angebot gemacht hat, wobei die Angebote im Zweifelsfall auf beiden Seiten absurd sind. Die eine Seite fordert halt pro Jahr 6%, die andere Seite bietet offiziell 2, aber mit einer Laufzeit von 24 Monaten. So. Aber hey. Also ja, die Löhne und Gehälter hätten sich um 0,7% real gesteigert. Oh, wow. Durchschnittlich. Dann gibt es Buba Plus. Die Bundesbank erwartet nämlich nach dem schwachen Schlussquartal 2012 nun eine Belebung der Konjunktur. Die Perspektiven für den Jahresauftakt 2013 hätten sich verbessert, heißt es im jüngsten Bericht der Bundesbank. Der weitgehend stabile Arbeitsmarkt und die steigenden Beschäftigungsaussichten deuten darauf hin, dass die konjunkturelle Schwäche nicht allzu lange anhalten werde. Da weiß ich nicht, wie sie auf den Trichter kommen, dass mit dem Weitersparen, was wir gerade der gesamten Eurozone aufdrängeln, irgendwo ein Aufschwung herkommen sollte. Weil ich sehe da keinen Platz, wo ein Aufschwung herkommen sollte. Binnenkonjunktur kann es nicht sein. Hab ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann den Dijsselbloem. Der Niederländer Jeroen Dijsselbloem. Der schreibt sich echt kompliziert. Ist nämlich neuer Chef der Eurogruppe. Er folgt auf den Luxemburger Jean-Claude Juncker an der Spitze der 17-Euro-Finanzminister. Die Kassenhüter ernannten ihn am Abend bei einem Treffen in Brüssel, wie Diplomaten berichteten. Der Niederländer war der einzige Kandidat und damit alternativlos. Merkel hätte ja Schäuble dahin schieben wollen, aber nachdem einigermaßen klar war, dass Schäuble keine Chance hat, durchzukommen, ist dann ein anderer Kandidat alternativlos hin ernannt worden. Alternativlos. Weil das ja alternativlos ist. Er übernimmt das Spitzenamt für 2,5 Jahre. Der Sozialdemokrat soll den Einfluss der reichen Mitgliedstaaten sichern und hat die ausdrückliche Unterstützung Deutschlands. Naja, nachdem klar war, dass es Schäuble nicht wird, wäre alles andere auch irgendwie absurd gewesen. Aber ja. 25. Dann gibt's die Exportsünder, weil auch der Herr Sinn, nämlich hier wieder bei Lost in Europa geklaut, bemerkt hat, dass Deutschland im vergangenen Jahr die EU-Schwelle für Leistungsbilanzüberschüsse geknackt hat. In Euro umgerechnet beträgt der deutsche Leistungsbilanzüberschuss 169 Milliarden. Das entspreche 6,4% des Bruttoinlandsprodukts. Und Grenzkriterium sind 6%. Und die 6% sind schon von Schäuble hochoptimiert. Plus, es ist auch von Schäuble hochoptimiert worden, dass auf Kosten anderer Länder leben, wie wir es hier ja tun, schlicht und ergreifend nicht bestraft wird. Weil an sich ist das ein Bruch der Maastricht-Kriterien und müsste damit zum Ausschluss aus dem Euro führen, zum sofortigen und Strafzahlungen jenseits von. Weil wir denn hier mal richtig spielen würden, was wir nicht tun. Die EU-Kommission stuft einen Wert von mehr als 6% als stabilitätsgefährdend ein. Bei einer längeren Fehlentwicklung droht sie deshalb mit einem Strafverfahren. Für dieses Jahr erwartet das IFO-Institut sogar, dass der Exportüberschuss auf 6,6% der Wirtschaftsleistung steigt. Wir sind also alle große Exportsünder, nur die Chinesen treiben es noch doller. Genau das konnten die Leser dieses Blogs aber bereits vor Wochen lesen. Und da sind Links, die ich hier nicht drin habe. So, dann gibt es eine FTS-Laubnis. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt, weil Deutschland, Österreich und 9 weitere EU-Staaten eine, naja, sie nennen es Finanztransaktionssteuer, irgendwann mal einführen dürfen, haben jetzt die EU-Finanzminister beschlossen. Na, Einführung allerdings frühestens 2015 und nachdem sie sich alle schon wieder darauf stürzen, wie viele Milliarden Geld man damit einnehmen könne, ist das im Zweifelsfall gerade nicht die Finanztransaktionssteuer, die der Herr Tobin sich ausgedacht hat, sondern ein Instrument, mit dem man Geld machen kann. Da gab es dann auch wieder das Gesülz von wegen, ja, aber denkt denn keiner an die armen Kunden, die Aktienfonds besitzen, weil Aktienfonds ja alle 2 Sekunden umschiften ihr gesamtes Portfolio und deswegen da richtig Geld für bezahlen müssten. Ja, dann werden die Dinger halt teurer. Und wenn es sich nicht mehr lohnt, für die kleinen Kunden. Dann werden die kleinen Kunden irgendwann aus den Aktienfonds aussteigen. So, dann gibt's Wettbewerke, weil Bundeskanzlerin Merkel einen Pakt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa vorgeschlagen hat. Das ist eine Meldung von gestern Nachmittag. Sie sagte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, analog zum Fäkalvertrag für mehr Haushaltsdisziplin, sollten sich die Länder verpflichten, ihre Arbeitsmärkte und Verwaltungen zu reformieren. Ein solcher Vertrag müsse allerdings von den nationalen Parlamenten gebilligt werden. Wenn sie was von Wettbewerb faselt, heißt das im Wesentlichen noch weniger Bezahlung für mehr Arbeit. Das kann ich beim besten Willen nicht attraktiv finden. In diesem Sinne, nein. Zugleich warte sie von einem zunehmenden Protektionismus im Welthandel angesichts schleppender WTO-Verhandlungen, rügte sie den Abschluss weiterer bilateraler Abkommen, bla, 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 bla. Genau. So, und dann kommen wir nämlich auch wieder in der Musikecke an, in der Laura Clapp sich wieder versteckt mit The Dirty Shirt Song. Laut ID 3 Text entstammte einem Album Simply, ist 4 Minuten 5 lang, gefunden im Potsdam Music Network, wo ich ihn auch völlig legal herniedergeladen habe. Ja. Den kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von FDP Geats. Habe ich am 14. Januar, also Montag, aus WDR, was ist es doch gleich, Politikum geklaut und da eine Minute 54 raus destilliert. Weil die Verleger ja, die Verleger und die FDP ja wieder gegen die Geatsbüren pöbeln. Weil es gerade mal opportun ist, gegen Geatsbüren zu pöbeln. So, genau, dann ist das hier grün. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den, zugegeben immer noch, unwahrscheinlichen Fall, dass ihr irgendwie euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen. Auf das, was ich hier so von mir gelabert habe. Seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail korrekt frankiert adressiert an compiblog@gmail.com, einen Kommentar hinterlasst im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 359 Teil 2 oder einen Tweet an @comport adressiert. Das alles könntet ihr tun. Und da wäre ich auch total dankbar für. Auf iTunes-Rezensionen kann ich ja nicht ganz so dringend reagieren, aber auch dafür wäre ich nicht undankbar. Und genau, dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit dem Dirty Shirt Song und der FDP geht's. Und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. And
I guess that's the price you pay when you let something this good get away. You lose your chance in moving on.
Guten Abend. Wir sind also schuld. Wir sind schuld daran, dass Mario Götze bei Borussia Dortmund angeblich 4,6 Millionen Euro im Jahr verdient, sagt Bundestagspräsident Norbert Lammert, indem er sich darüber aufregt, dass die ARD mit ihrem Rundfunkbeitrag auch teure Übertragungsrechte bezahlen muss und davon würde die Liga dann Traumgehälter finanzieren. Lieber Herr Lammert, die gleichen Politiker, die das stört, wären die ersten, die sich beschweren, wenn es gar keinen Sport mehr gäbe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und so ist Lammerts Entgleisung nur der bisherige Höhepunkt einer beispiellosen Hetzkampagne mancher Zeitungen, die die Finanzierung von ARD und ZDF generell in Frage stellt und die im Wahljahr 2013 gute Chancen hat, von populistischen Politikern übernommen zu werden. Vor allem jenen aus 2% Splitterparteien wie dem FDP-Fraktionsvize Martin Lindner. Der spricht von Zwangsabgabe und tut so, als gäbe es dafür keine gesetzliche Grundlage. Sie glauben ja gar nicht, was ich so alles mitfinanziere. Wie viele Schulen und Universitäten, die ich oder meine Kinder nie betreten werden. Wie viele öffentliche Bibliotheken, Opernhäuser, Theater, Museen, öffentliche Parks, Schwimmbäder und restaurierte Altstädte. Ich bin kein Fußballfan, aber bevor ich mich aufrege über die Gehälter von Spielern, die Woche für Woche Millionen begeistern, würde ich doch eher fragen, warum muss eigentlich einer FDP-Politiker finanzieren, wenn er immer nur die Grünen wählt? Übrigens gibt es öffentlich-rechtlichen Rundfunk in vielen europäischen Ländern. Mit mehr als 30 Euro pro Monat ist er in Norwegen und der Schweiz am teuersten. Am wenigsten Geld geben die Italiener aus für unabhängigen Journalismus. Gleichzeitig aber zahlen sie mit Abstand am meisten für ihre Politiker. Glauben Sie, da gibt's vielleicht einen Zusammenhang?